liegt trotzdem auf den Herzen und gerade weil ihr ukrainischen Geschwister hier seid, ist das jetzt auch eine Botschaft, von der auf der einen Seite denke ich, es steht so einfach geschrieben und ich hoffe, dass uns in all dem, was wir heute entfalten wollen, die Herrlichkeit und die Gnade unseres Gottes offenbar wird. Und trotzdem ist das Thema nicht einfach und ich hoffe, ihr könnt es tragen, aber gleichzeitig aber auch eben Christus in seiner Macht auch sehen. Es ist so, dass das, was für die einen Gericht war, das ist für die anderen Rettung gewesen. So war es in Ägypten und so ist es auch heute. So hat Gott die ganze Zeit durch die Menschheitsgeschichte hin gehandelt. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 7 oder ab Kapitel 7 werden die 10 Plagen beschrieben, die Gott über die Ägypter gebracht hat, um das Volk Israel, das ist dieses irdische Volk, aus der Sklaverei zu befreien. Und der leitende Vers ist hier in 2. Mose 7, Vers 4. Da steht, und der Pharao wird nicht auf euch hören, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Also Gott sagt hier ganz klar, dass er das Volk herausführen wird und der Weg, auf dem er geht, um das zu tun, ist Gericht. Was für die einen Gericht ist, nämlich die Ägypter, ist für die anderen, nämlich sein Volk, Rettung und Herausführung aus der Sklaverei. Und dieses damalige Geschehen, das ist zum einen eine geschichtliche Realität, es ist aber darüber hinaus auch eine Darstellung geistlicher Machtverhältnisse, einer geistlichen Situation, die die ganze Zeit über besteht, auch heute noch besteht. Gott zeigt an diesem irdischen Volk, in diesem irdischen sein Handeln und er macht deutlich, was im Unsichtbaren, im Geistlichen gilt und zwar durch alle Generationen hindurch bis heute. Gott handelt hier auf verschiedenen Ebenen, auf mehreren Ebenen und die eine Ebene ist eben die, dass das, was für die einen Gericht war, ist für die anderen Rettung und Heiligung gewesen. Im Buch der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, da gibt es 3 Szenen, in denen Gott über dieses Prinzip redet. Und zwar, indem das Lamm, Jesus Christus, zunächst einmal die Siegel bricht, diese 7 Siegel. Dann diese Szene, in der den Engeln befohlen wird, diesen 7 Engeln der 7 Gemeinden befohlen wird, diese Posaunen zu blasen. Und dann diese Szene, wo 7 Schalen des Zornes Gottes ausgegossen werden. Und die Botschaft beim Brechen der Siegel ist, dass es hier Bedrängnisse gibt. Diese Siegel, die werden ja nicht einfach so plötzlich gebrochen und die werden auch nicht eigenmächtig durch irgendeinen Engel gebrochen, sondern die werden gebrochen, weil das Lamm, Jesus Christus, diese Siegel bricht. Und wenn das Lamm diese Siegel nicht brechen würde oder nicht gebrochen hätte, dann wäre das auch nicht passiert, was da passiert ist. Und wir sehen dann, was passiert infolgedessen, dass diese Siegel gebrochen werden, dass es nämlich Erschütterungen auf dieser Erde gegeben hat oder gibt. Und diese Erschütterungen, die sind für die einen, nämlich für das Volk Gottes, Heiligung. Diese Bedrängnisse, die hier beschrieben werden, die werden aus der Perspektive der Gemeinde beschrieben, und zwar vor dem Hintergrund, dass unser Herz sich nicht länger an Dinge hängen sollen, die dieser Welt angehören und die letzten Endes dem Untergang geweiht sind. Das Ziel dieser Bedrängnisse ist, dass man Jesus Christus vollkommen vertraut und nicht seine Sicherheit in diese Götzen dieser Welt legt, in die Dinge, die uns hier in dieser Welt als Sicherheit dargestellt werden. Und um dorthin zu kommen, dass sich das menschliche Herz wirklich abwenden kann davon, hat Gott ein Mittel und das ist Beschwernis, Bedrängnis in dieser Welt. Und er sagt, dass das Gericht Gottes anfangen muss beim Haus Gottes, steht im 1. Petrus geschrieben. Ebenfalls im 1. Petrus heißt es, dass das Feuer der Verfolgung geschieht, euch zur Prüfung. Es gibt bestimmte Dinge, die hier passieren, die für das Volk Gottes, und damit meine ich jetzt nicht das irdische Volk Israel, sondern uns als Volk Gottes, als die Gemeinde, als die Wiedergeborenen, sind bestimmte Beschwernisse, Bedrängnisse, sie sind Heiligung. Sie sind ein Mittel Gottes, um unser Herz abzukoppeln von Sicherheiten, die nicht Bestand haben, die nicht tragfähig sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass das, was für die einen eben Heiligung ist und letzten Endes für das Herz ein Herausretten aus einer Gefangenschaft, ist für die anderen eine Warnung. Und in der Offenbarung, in diesem Buch der Offenbarung, da wird beschrieben, dass zum Beispiel 7 Posaunen geblasen werden. Und diese 7 Posaunen, die lösen auf dieser Erde im Irdischen gewaltige Erschütterungen aus. Und diese Dinge, die passieren nicht einfach zufällig, sondern diese Posaunen werden geblasen, weil die Engel von Christus diesen Befehl dazu bekommen. Würde Christus diesen Befehl nicht geben, würden diese Dinge, die da passieren, sie würden nicht passieren. Und das Bemerkenswerte ist aber dann, dass es an mehreren Stellen im Buch der Offenbarung beschrieben steht, dass die Menschen nicht Buße taten von ihren Werken. Gott gibt diese Posaunen, diese Erschütterungen, um Menschen wachzurufen, um sie zu warnen, um sie rauszurufen aus dem verkehrten Weg. Und trotzdem geschieht es, dass viele nicht Buße tun. Ich lese Offenbarung 9, Vers 20 mal exemplarisch. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und silbernen und bronzenen und steinernen und hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das ist eigentlich die Intention gewesen, dass Gott sagt, wenn ihr schon auf das Zeugnis meiner Liebe nicht hört, dann gebe ich jetzt das Zeugnis meiner Macht und ich warne durch Erschütterungen. Und da wird ja von Plagen geredet und die haben das Ziel, Menschen zur Buße zu führen. Und das Bemerkenswerte ist, eine ganze Reihe Leute hier tun trotzdem nicht Buße. Da fragt man sich, was soll Gott eigentlich noch machen? Spätestens daraus erkennen wir, dass Gott nicht nur einfach der liebe Gott ist. Er ist der Gott, der sich als der Liebende, als die Liebe in Person offenbart, aber er offenbart sich eben auch als Richter, auch als derjenige, der Warnungen in diese Welt schickt, um Menschen rauszurufen. Die Zeit der Gnade, die ist noch nicht vorbei. Aber diese Zeit der Gnade ist eine Zeit, wo Gott Menschen Gelegenheit gibt, umzukehren. Und Zeit der Gnade bedeutet nicht, dass Gott einen Zustand hier auf dieser Erde herstellt, der dem Paradies gleich wäre, wo überall Frieden wäre, wo sich überall die Menschen vertragen, wo alles toll ist. Ja? Das ist eben nicht diese Zeit. Diese Zeit wird kommen, wo keine Sünde, kein Leid, kein Geschrei, nichts, kein Tod, nichts mehr in dieser Art da ist. Aber in dieser Welt ist Gnadenzeit, aber Gnadenzeit bedeutet nicht, dass Gott nicht warnen würde. Gnadenzeit bedeutet nicht, dass es keine Kriege geben würde. Gnadenzeit bedeutet nicht, dass Gott jetzt in dieser Weltzeit nicht Gericht halten würde. Sondern Gnadenzeit bedeutet, dass Gott eine Möglichkeit gibt, auch heute noch, dass Menschen umkehren können zu ihm. Ich stelle fest, dass wir, wenn wir so die eine oder andere Finanzkrise in der Vergangenheit hatten, dann haben sich Menschen immer wieder überlegt, was kann man anders machen, damit es nicht wieder passiert. irgendwelche Strategien entwickeln, dass man da nicht nochmal reinkommt. Oder da hat das eine Volk sich gegen das andere erhoben und da ist Krieg geführt worden. Dann hat man sich überlegt, hätte man da irgendwie was verhindern können, indem man vielleicht keine Waffen geliefert hätte oder was auch immer. Man überlegt sich alle möglichen Strategien, um diese Dinge, die schiefgelaufen sind, das nächste Mal nicht mehr schieflaufen zu lassen. Aber eines tun die Leute nicht und das ist bemerkenswert. Sie tun nicht Buße. Und das ist das große Problem, dass Gott zur Umkehr ruft. Er ruft heraus, manche lassen sich rufen. Diejenigen, die sich rufen lassen, werden im Buch der Offenbarung beschrieben als diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an eingetragen sind. Es sind die wiedergeborenen Menschen, die beschrieben werden als diejenigen, die das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Das ist die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Im Gegensatz zu denen, die ein anderes Siegel haben, nämlich ein Malzeichen an Hand und Stirn. Das sind die anderen Leute, die nicht in diesem Buch des Lebens eingetragen sind und letzten Endes auch Leute sind, die nicht Buße tun. Und die Frage ist nun, wenn wir einen Gott haben, der sich auf der einen Seite als der liebende Gott offenbart, der Gott, der in Liebe in Person, aber auf der anderen Seite auch als Richter, als der, der Gericht hält und der warnt, dann stellt sich für uns die Frage, wie nehmen denn wir als Christen diesen Gott als Richter wahr? Und es ist ein großer Irrtum, wenn wir denken, dass Gericht erst am Ende, ganz am Ende stattfinden wird. Ja, ist schon richtig, da gibt es ein letztes Gericht, ein Endgericht, in dem letzten Endes diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, zum zweiten Tod hin verurteilt werden. Aber das heißt nicht, dass es über die Weltzeit, über die Generationen hinweg, nicht auch Gerichte geben würde. Und vieles von dem, was wir hier um uns herum wahrnehmen in dieser Welt, das sind Gerichte Gottes. Das ist Warnung von Gott. Und die Frage ist, wie nehmen wir jetzt als Christen das Handeln Gottes in dieser Welt wahr? Und es ist so, dass Gott schon immer das Volk Gottes, ich meine jetzt nicht das irdische Volk Israel, sondern jeder, der wiedergeboren ist, der zum Volk Gottes dazugehört, die ganze Gemeinde bestehend aus wiedergeborenen Juden und wiedergeborenen Heiden, alle, die ihm gehören. Mit diesem Volk Gottes handelt Gott grundsätzlich anders als mit den Menschen, von denen er letzten Endes auch weiß, dass die nie Buße tun werden. Ich lese einen Text, Offenbarung 9, Vers 4 und 5. Da steht, das ist so exemplarisch, dass Gott einen Unterschied macht. Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde und auch nicht irgendetwas anderem grünen, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie fünf Monate gequält würden und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Also wir sehen hier, Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die sein Siegel haben, nämlich den Heiligen Geist, und denen, die es nicht haben. Da ist ein Unterschied. Und wenn wir diesen Blick hinter diese Kulissen nicht sehen, dann verstehen wir nicht diese Vorgänge, die hier in dieser Welt stattfinden. Wenn wir in diese Welt reinschauen, dann sehen wir, da ist Krieg, da ist Zerstörung, da lehnt sich der eine Mensch gegen den anderen auf. Siehst du schon bei Kindern, dass die gegeneinander angehen. Man merkt, dass sich Menschen betrügen und enttäuschen. Man merkt, dass diese Schöpfung einfach nicht erlöst ist. Man merkt, hier ist ein riesengroßes Problem. Der eine erklärt dem anderen den Krieg. Und ohne den Blick hinter die Kulissen erkennt man in diesem Durcheinander nicht, was das alles soll. Menschlich gesehen könnte man sagen, was soll Gott eigentlich noch machen? Er stellt sich uns vor als der Gott, der ans Kreuz geht, in Sanftmut, der in Liebe, ohne den Mund aufzumachen, ertragen hat, der in dieser Art und Weise Gnade offenbart. Und was passiert? Tun die Menschen Buße? Ja, manche schon, viele nicht. Und dann offenbart sich Gott in einer völlig anderen Weise, nämlich er offenbart sich als Richter. Er offenbart sich als derjenige, der sagt, jetzt ziehe ich meine Gnade zurück. Ich gebe Menschen dahin. Manche sagen, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Und dann sagt Gott, ja oh gut, ich gebe euch jetzt dahin. Ich lasse mein Angesicht nicht über euch leuchten. Ich halte meinen Segen zurück. Ich halte meine bewahrende Macht zurück. Ich überlasse dich dir selbst. Wenn du mich nicht haben willst, dann überlasse ich dich dir selbst und anderen und nehme meinen Schutz von dir weg. Und dann sehen wir, was passiert. Und dann sehen wir, dass wir dann plötzlich Strategien entwickeln und uns fragen, was können wir anders machen, dass diese Finanzkrise nicht mehr kommt, dass wir hier keinen Terror haben. Was können wir für Strategien machen? Und all diese Strategien, die haben eben eines gemeinsam. Die Menschen überlegen sich in menschlicher Weisheit, was macht man anders? Aber sie tun eines nicht. Buße. Diese Dinge, wenn Gott etwas erschüttert, wenn Gott sein Angesicht nicht mehr leuchten lässt und Gnade von Menschen oder Gruppen wegnimmt, es sind hier Warnungen von Gott, der sagt, kehrt um, tut Buße, kehrt zu mir um. Wie stellt sich das für wiedergeborene Menschen dar? Wir nehmen ja diese Dinge wahr, aber wir erkennen aus der Schrift, dass diese Warnungen und auch diese Gerichte, sie sind nicht für das Volk Gottes. Denn Gott liebt seine Gemeinde, er hat sie erlöst, er hat durch seinen Kreuzestod und Auferstehung dafür gesorgt, dass für uns kein Gericht vorgesehen ist. Diese Dinge, die passieren, die sind nicht bestimmt für das Volk Gottes. Sie sind für das Volk Gottes ein Grund für die Heiligung. Man merkt, dass Dinge, wo man sein Herz dann gesetzt hat, irgendwelche vielleicht finanzielle Sicherheiten oder was auch immer, die wackeln, die zerbröseln. Ja? Und man merkt, man hat sein Herz an etwas gehängt, wo Gott sagt, häng's nicht daran, dass du damit nicht untergehst. Aber diese Dinge, die hier Gott, oder über die Gott hier warnt, die sind nicht für die Gemeinde gedacht, sondern sie sind gedacht für Menschen, die nicht gläubig sind, um sie rauszurufen aus ihrem verlorenen Zustand. Und wenn wir an diese Plagen in Ägypten zurückdenken, zweites Buch Mose ab Kapitel 7, da sehen wir, dass das Volk Gottes unmittelbar Zeuge dieser 10 Plagen geworden ist. Die waren ja da in der Gegend und die haben das ja mitgekriegt, was da passiert ist. Und die Frage ist, wie muss das auf sie gewirkt haben? Wie muss das auf sie gewirkt haben, als Gott das Wasser geschlagen hat und alles Wasser war nicht mehr trinkbar? Was muss das Volk Gottes gedacht haben? Müssen die nicht auch gedacht haben, jetzt verdursten wir, da gibt es nichts mehr zum Trinken? Ja, aber dieses Gericht war nicht für das Volk Gottes. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Plage, die steht in 2. Mose 10, Vers 22, nämlich eine Finsternis. Da heißt es nämlich, also 2. Mose 10, Vers 22, Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang, man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf 3 Tage lang, aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Das ist doch interessant, da ist es 3 Tage so dunkel, dass du dich, den anderen nicht siehst und es ist so dunkel, dass die Leute 3 Tage nicht aufgestanden sind. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen, wie stockfinster das da gewesen sein muss. Aber, und das ist das Besondere, da steht geschrieben, das Volk Gottes hatte Licht. Und das macht Gott immer wieder klar, auch in diesen Plagen. Das sagt er sogar an 2 Stellen ausdrücklich, dass er für das Volk Gottes einen besonderen Weg hat. Da steht geschrieben, 2. Mose 8, Vers 18, ich aber werde an jenem Tag das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden. 2. Mose 9, Vers 4, aber, das ist dann die Viehpest, die fünfte Plage, aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein Stück sterben wird. Das ist das Interessante, dass Gott, wo er Dinge für die Ägypter anordnet, gleichzeitig dafür sorgt, dass sein Volk einen Weg hat, auf dem es gehen kann. Das ist ein durchgängiges Handeln Gottes, dort und auch in der Geschichte der ganzen Menschheit. Der Grund, warum Gott wollte, dass die Leute da aus der Sklaverei herausgerettet werden, war, dass sie nicht länger den Ägyptern, nicht länger der Knechtschaft, der Sklaverei dienen sollten, sondern dass das Volk Gottes für Gott herausgesetzt, abgesondert sein sollte, damit das Volk Gottes Gott dienen kann. Das war nämlich in dieser Weise da nicht möglich. Und deswegen wollte Gott, dass das Volk aus dieser Knechtschaft heraus befreit wird, damit es für ihn da sein kann. Wir leben in einer Zeit, wo wir, also auch in geistlicher Hinsicht, in einer sehr weitgehenden Verstrickung sind, in einer geistlichen Knechtschaft, wo wir auf vermeintliche Sicherheiten vertrauen, die den modernen Götzen hinterherrennen, die auch vielleicht liebgewonnen haben. Und wenn Gott dann das eine oder andere zu Fall bringt, dann zieht es unter uns den Boden weg. Wir fühlen uns wie im freien Fall und haben das so den Und das ist eigentlich eine hervorragende Ausgangsbasis dafür, dass man sein Herz an jemand anderen hängen kann, der nämlich ewig ist und der Christus heißt. Verzweiflung, der sichere Halt geht erstmal verloren. Und irgendwo ist der Weg zur Befreiung oder der Weg der Befreiung ist immer ein Weg, der durch irgendein dunkles Tal auch durchgeht. Darüber muss man sich bewusst sein, wenn diese Sicherheiten durch Erschütterungen wegbrechen. Ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es um den freien Willen. Und da war dann die Frage, wo steht eigentlich geschrieben in der Bibel, dass der Mensch einen freien Willen hat? Genau, nirgends. Das ist genau der Punkt. Und der Punkt ist nämlich, wir denken, wir haben einen freien Willen, aber das Problem ist nicht, dass Menschen sich heute mal für Gott entscheiden können oder morgen mal dagegen oder sowas, sondern Menschen können sich nicht für Gott entscheiden, weil sie es nicht wollen. Sie können es nicht wollen, es sei denn, Gott ist es, der sie zieht, der sie zur Umkehr ruft. Und das, was wir heute erleben, das ist ein etwas ungewöhnlicher, aber ein Ruf zur Umkehr. Wir sind diese Art von Ruf vielleicht nicht gewöhnt. Im Alten Testament sind diese Rufe voll gewesen. Aber dieser Ruf, dass Gott Gericht hält in dieser Welt und Warnungen ausschickt, diese Posaunen bläst, damit Menschen umkehren, das ist eine Art von Ruf, die wir irgendwie nicht mehr gewöhnt zu sein scheinen. Im Buch Prediger gibt es ein paar sehr hilfreiche Worte. Ich möchte euch diese drei Verse lesen, Prediger Kapitel 7, Vers 2. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Prediger 7, Vers 2. Jetzt kommt Prediger 7, Vers 14. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Ja? Gott schafft, so steht es im Jesaja, Kapitel 45, Gott schafft das Licht und die Finsternis. Und das Unheil steht auch dort geschrieben. Das sind Dinge, da muss man sich irgendwie mal dran gewöhnen, weil man irgendwie, wir sind vielleicht auch in einer Zeit aufgewachsen, wo wir sehr viel über die Liebe Gottes nachgedacht haben. Ja, und das ist auch richtig so. Und Gott offenbart sich auch in dieser Sanftmut. Aber diese Offenbarung der Liebe hat auch die Komponente, dass Gott also in manchen Situationen einfach mit Warnung reingeht und sagt, ich muss euch hier zur Buße rausrufen. Eine weitere Stelle, Prediger 3, Vers 14. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Diese Ehrfurcht vor Gott, dass man sieht, er ist nicht einfach dieser alte Opa, mit dem man irgendwie ein Spielchen machen kann, sondern er ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist, der in Macht und Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzt, der alle Macht hat in dieser Welt, im Himmel und auf der Erde und derjenige, der letzten Endes der Richter sein wird fürs Endgericht und derjenige, der in dieser Welt Gerichte hält und Warnungen gibt, damit Menschen Umkehr finden. Der Apostel Petrus, der spricht davon, dass es eine Gnadenzeit noch ist und der Herr seine Wiederkunft nicht verzögert, damit Menschen noch zur Buße kommen können. Er sagt hier im 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegenüber euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Der einzige Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist, dass er will, dass Menschen zur Buße kommen. Das ist der Grund, warum es noch Gnadenzeit gibt. Und diese Gnadenzeit ist davon gekennzeichnet, dass Gott in diese Welt Warnungen gibt. Es wird eine Zeit kommen, wenn diese siebte Posaune geblasen sein wird. Da heißt es, bei seiner Ankunft wird das passieren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 ist das geschrieben. Und dann heißt es, und dann das Ende, dann ist Schluss. Dann heißt es in einer anderen Stelle im Thessalonicher Brief, Kapitel 4, im 1. Thessalonicher Brief, dass beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes, wird der Herr herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, mit ihm entrückt werden. In Wolken, dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle Zeit bei ihm sein. Es wird einen Punkt geben, wo diese Dinge hier auf dieser Erde zu Ende sind, wo keine Gerichte hier mehr sind, wo keine Warnungen mehr sind. Und dann ist das Ende und Gott hat dann diese Situation, wo tatsächlich in Vollendung keine Träne mehr fließt. Das ist aber nicht hier in dieser Zeit. Die frohe Botschaft für wiedergeborene Leute ist, dass sie ja in diesem Endgericht nicht dabei sind. Wenn wir Offenbarung Kapitel 20 anschauen, wo dieses Buch oder diese Bücher geöffnet werden und diese Toten vor ihm stehen, dann stellen wir fest, diese Leute, die hier stehen, über die hier entschieden wird, zweiter Tod oder nicht zweiter Tod, das sind alles Leute, die nicht wiedergeboren sind. Sie werden beschrieben als Leute, die an der ersten Auferstehung keinen Anteil haben. Und die erste Auferstehung ist die Wiedergeburt. Über diejenigen Menschen, die diesen Ruf zur Buße, diese Warnung gehört haben, über die sagt Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und die Frage ist, glaubst du das? Glauben wir, dass wir nicht ins Gericht kommen? Und wenn Jesus das hier so sagt, dann ist nicht nur das Endgericht gemeint, sondern auch überhaupt Gericht, was über diese Welt kommt. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Es ist für uns als Volk Gottes nicht Gericht vorgesehen. Und die Offenbarung sagt dann in Kapitel 20, Vers 6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und das ist genau das, was Petrus sagt. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind Priester Gottes. Das ist nicht für uns gedacht, dieses Gericht. Überhaupt ist Gericht nicht für die Gemeinde gedacht. Und das ist etwas, was wichtig ist, dass wir das unterscheiden, wenn wir in diese Welt reinschauen. Das Handeln Gottes an der Gemeinde ist ein grundsätzlich anderes Handeln als an der Welt. Das Handeln Gottes an der Gemeinde ist geprägt von Liebe, von Reinigung, von Heiligung, von Bewahrung. Und das Handeln Gottes in dieser Welt ist geprägt von Ruf zur Buße, Gericht und Posaune. Jesus sagt in Matthäus 24 und in Lukas 21 etwas über die Dinge, die kommen werden. Aus dieser damaligen Perspektive Zukunft. Und schaut mal, was da steht. Lukas 21, Vers 9. Also er wird gefragt, wann wird es sein, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird und was sind die Zeichen deiner Ankunft? Das ist die Frage, das ist der Kontext. Und in diesem Kontext sagt Jesus, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht zugleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Singen. Kriege, Kriegsgerüchte, Schrecknisse, Königreich gegen Königreich wird sich erheben. Und wisst ihr, das Interessante ist, Jesus sagt, diese Dinge werden kommen. Und dann sagt er noch was, das ist jetzt in Matthäus 24, Vers 6. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also es ist noch nicht seine Wiederkunft. Diese Dinge müssen vor seiner Wiederkunft passieren. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben sein, da und dort. Aber all dies ist der Anfang der Wehen. Jesus sagt zwei Dinge. Er sagt erstens, diese Sachen, die müssen passieren. Es muss Krieg geben. Und jetzt frage ich, macht es Sinn, ihn zu bitten, dass es diesen Krieg nicht gibt? Macht es Sinn, ihn zu bitten, dass es diese Seuchen nicht gibt? Diese Prophetie, die muss doch in Erfüllung gehen. Und schaut mal, warum diese Dinge passieren. Im Buch der Offenbarung gibt es einen Einblick in die geistliche Welt. Warum passieren diese Dinge? Er sagt, das muss passieren. Es muss geschehen, sagt er. Und die Frage ist, warum muss es geschehen? Offenbarung 6, Vers 4. Zweites Siegel wird gebrochen. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Liebe Freunde, hier wird diesem Engel etwas gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und es wird ihm gegeben. Der nimmt es nicht sich einfach selbst. Es wird ihm gegeben. Und zwar von wem? Es ist das Lamm, das die Siegel bricht. Das dieses Siegel bricht. Das würde nicht passieren, wenn Jesus dieses Siegel nicht brechen würde. Es ist nicht einfach so, dass in dieser Welt irgendwelche Dinge außer Kontrolle gehen, weil der Satan den Verstand verloren hätte und Gott gerade schläft. Das ist nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist, dass Gott hier einen Befehl gibt, dass der Friede von der Erde genommen wird. Und das tut er, um Menschen zu warnen und zur Buße zu rufen. Das ist der Grund, warum es passiert. Und das ist hoffentlich, was bei euch auch ankommt und hängen bleibt und euch letzten Endes auch froh macht. Jesus sagt noch was Zweites. Das muss ja geschehen, aber er sagt noch was Zweites. Er sagt, erschreckt nicht. Und das ist die Botschaft für das Volk Gottes. Wir sehen, wir sind Zeugen, genauso wie die Israeliten bei diesen 10 Plagen. Wir sehen, was da alles passiert. Und wir fragen uns vielleicht, ja hoffentlich trifft es uns nicht auch. Und Jesus sagt, erschreckt nicht. Das ist nicht für euch. Das ist nicht für euch zum Bestrafen, sondern das ist für die einen Gericht und Warnung, Ruf zur Buße und für euch als Volk Gottes ein Herausretten. Erschreckt nicht. Zum Schluss. Wie kann man jemanden lieben, wenn man ihn nicht kennt? Und wie kann man jemandem vertrauen, den man nicht kennt und den man nicht liebt? Was müsste Gott machen, dass du ihm völlig vertraust, rückhaltlos? Was müsste Gott machen? Was müsste Gott machen, dass du ihn kennst und dass du ihn liebst? So, dass du ihm völlig vertraust. Was? Zunächst einmal müsste er sich dir offenbaren. Wenn er sich dir nicht offenbart, weißt du nicht, wie er ist. Dann kannst du ihn nicht kennen. Aber die Frage ist, wie muss er sich dir offenbaren? Soll er sich mit Gnade offenbaren? Hat er gemacht, oder? Soll er sich mit Stärke offenbaren? Hat er auch gemacht. Und dann ist eben dieses Wunder. Die einen hören diesen Donnerschlag, sie hören diese Warnung und kehren um. Und die anderen eben nicht. Aber bei denen, die nicht umkehren, ist doch schon, oder überhaupt bei ist die Frage, was soll Gott eigentlich noch machen? Wie soll er denn handeln? Es gibt eine bemerkenswerte, also eine Sache, die mir aufgefallen ist in diesem zweiten Buch Mose bei den Plagen. Da steht nämlich, dass Gott ja sein Volk herausführen wird bei den also für die einen ist es Gericht, für die anderen ist es Rettung. Und dann eine interessante Beobachtung. Bei manchen dieser Plagen wird gesagt, dass das Volk Gottes, was im Land Goschen war, nicht betroffen war. Also um es herum, also bricht alles zusammen, ja? Aber dieses Volk Gottes wird irgendwie von Gott bewahrt. Dann wird ausdrücklich sogar gesagt, an zwei Stellen, dass Gott Leuten eine Entscheidung gibt. Er sagt ihnen, was sie tun sollen und es zeigt sich, wer glaubt und wer nicht glaubt. Das eine ist das mit dem Hagel. Da sagt nämlich Gott, da wird es einen Hagel geben und dann gibt es Leute, die haben ihm geglaubt und sind einfach aus dem Freien eben ins Innere gegangen, mit der Folge, dass sie verschont geblieben sind. Und das war einfach eine Situation, wo Gott zu allen gesprochen hat, zum Volk Israel und zu den Ägyptern. Und wer darauf gehört hat, ist verschont geblieben. Und auch bei der 10. Plage war das auch so. Das ist diese Erstgeburt. Gott hat gesagt, was er tun wird. Und er hat gesagt, was man machen muss, damit man bewahrt bleibt. Nämlich das Blut des Lammes an diese Türpfosten und die Türschwelle streichen. Und diejenigen, die es gemacht haben, und zwar ausnahmslos alle, die es gemacht haben, die das geglaubt haben, die sind bewahrt worden. Gott handelt mit seinem Volk unterschiedlich. So sagt er es ausdrücklich, gerade bei diesen 10 Plagen. Ich habe einen anderen Weg mit meinem Volk, sagt Gott, als mit dieser Welt. Aber ich will, dass mein Volk sieht, wie ich handle. Und Gott offenbart sich durch die ganze Geschichte hindurch immer in zwei Richtungen. Er offenbart sich als derjenige, der Gnade hat, der wirklich die Sanftmut in Person ist, auf der einen Seite. Und er offenbart sich auf der anderen Seite als derjenige, der Gericht hält, der die Posaunen blasen lässt. Aber auch das ist Warnung, damit Menschen die Umkehr schaffen, damit sie rausgerettet werden aus einer verlorenen Welt, aus einem verlorenen Zustand, aus einer verlorenen Herzensposition und hinkommen können zu ihm. Hier offenbart Gott auf zweierlei Weise sein Handeln. Und er offenbart sich als der, der alle Macht hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, der völlige Vergebung schenkt. Wir brauchen für unser Leben beides, beide Erkenntnis. Wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dass er es ist, der vergibt, werden wir bei ihm Vergebung nicht suchen. Wenn wir die Erkenntnis nicht haben, dass er alle Macht hat, dann verstehen wir nicht, warum diese Dinge in der Welt passieren. Sie passieren nicht, weil was außer Kontrolle geraten ist, sondern weil Gott zur Buße ruft. Und wohl dem, der diese Warnung hört und umkehrt. Wohl dem. Amen. Lass uns beten.